Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host, ja, lieber Moritz, bist jetzt sozusagen für diese Aufnahme schon zum zweiten Mal du. Schön, dass du nochmal mit dabei bist.
Auf einen letzten Ritt, oder?
Sozusagen. Dr. Moritz Pfaffenberger, bayerischer Notarassessor, bald bayerischer Notar bei uns am Deutschen Notarinstitut auf dem Absprung. Du warst jetzt ein Vierteljahre hier bei uns, also wirklich sehr lange Abordnungszeit. Wir sind dir sehr dankbar für viele tolle Gutachten, die du hier geschrieben hast, für die viele Mühe, die du ins Institut investiert hast. Also davon wirst du hoffentlich lange profitieren bei deiner Arbeit jetzt als Notar. Wir werden jedenfalls lange davon profitieren, weil wir ja deine Gutachten in unserem Gutachtenschatz haben. Wir haben die Folge tatsächlich schon mal aufgenommen. Da hatten wir dann leider größere technische Probleme. Zwischendurch gab es immer wieder Aussetzer in der Aufnahme. Wir konnten die Folge dann nicht veröffentlichen. Deswegen bringen wir jetzt diese 99. Folge mal sozusagen nicht ganz turnusmäßig an einem Freitag raus und nicht an einem Dienstag, aber das war mir irgendwie wichtig, dass wir das nicht ganz unter den Tisch fallen lassen und du hast dankenswerterweise angeboten, obwohl du jetzt schon im Urlaub weilst, nochmal reinzukommen und die Folge mit mir nochmal aufzunehmen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja, ist mir eine Ehre.
Das höre ich gern. Worum geht's? Es geht um die Gesellschafterliste, es geht um die Teilung und die Abtretung von Geschäftsanteilen. Ich starte einmal mit der Darstellung des Sachverhalts. Wir haben eine GmbH mit einem Stammkapital von, Achtung, 50.000 D-Mark. Und diese GmbH hat zwei Gesellschafter, den A und den B. Wir haben auch zwei Geschäftsanteile, nämlich den Geschäftsanteil Nummer 1 in Höhe von 37.500 D-Mark. Dieser Geschäftsanteil gehört dem A. Und den Geschäftsanteil Nummer 2 in Höhe von 12.500 D-Mark. Dieser Geschäftsanteil gehört dem B. Der Gesellschafter A will jetzt also seinen Geschäftsanteil in zwei Geschäftsanteile aufteilen, den Geschäftsanteil Nummer 3 in Höhe von 25.000 D-Mark und den Geschäftsanteil Nummer 4 in Höhe von 12.500 D-Mark und dann eben zugleich in derselben Urkunde seinen Geschäftsanteil Nummer 4 an den Gesellschafter B mit sofortiger dinglicher Wirkung abtreten. Also Ziel des Ganzen ist, dass am Ende der A und der B jeweils im Wert in Höhe von 25.000 D-Mark an der GmbH beteiligt sind. Und der Notar beurkundet das alles in einer Urkunde, also sowohl die Teilung als auch die Abtretung und fragt jetzt, ja, wie viele Listen muss ich jetzt einreichen? Muss ich eine Gesellschafterliste einreichen zum Handelsregister oder muss ich zwei Gesellschafterlisten einreichen zum Handelsregister? Bevor wir uns damit befassen, vielleicht diese Sachverhaltsbesonderheit mit den D-Mark-Geschäftsanteilen, das haben wir ja tatsächlich am Deutschen Notarinstitut immer wieder und auch ganz regelmäßig. Da fragt man sich jetzt, Moment mal, geht das überhaupt noch? Wir haben doch jetzt schon seit mittlerweile 24, 23 Jahren den Euro. Bei einem Blick ins Gesetz sehen wir dann recht schnell, ja, das gibt's noch. Ich lese einmal die maßgeblichen Vorschriften vor. Wir haben den Paragraph 1 des EG GmbHG, der beschäftigt sich mit der Umstellung auf Euro. Und da heißt es in Absatz 1, Gesellschaften, die vor dem 1. Januar 1999 in das Handelsregister eingetragen worden sind, dürfen ihr auf deutsche Mark lautendes Stammkapital beibehalten. Also grundsätzlich kann man das beibehalten. Es gibt dann allerdings ein paar Sonderregeln, die man beachten muss. In Satz 2 heißt es, für Mindestbetrag und Teilbarkeit von Kapitaleinlagen und Geschäftsanteilen sowie für den Umfang des Stimmrechts bleiben bis zu einer Kapitaländerung nach Satz 4 die bis dahin gültigen Beträge weiter maßgeblich. Und da ist so ein kleiner Fehler, den wir häufiger auch in der Gutachtenpraxis bemerken. Man muss dann nämlich auch hinsichtlich der Frage, wie kann man da jetzt teilen, das alte Recht im Blick behalten. Das ergibt sich, ich lese einmal vor, den Paragraph 5 GmbH-Gesetz, alte Fassung, der beschäftigt sich mit dem Stammkapital und den Stammeinlagen. Da heißt es in Absatz 1, das Stammkapital der Gesellschaft muss mindestens 50.000 deutsche Mark. Die Stammeinlage jedes Gesellschafters muss mindestens 500 deutsche Mark betragen. In Absatz 2 heißt es, kein Gesellschafter kann bei Errichtung der Gesellschaft mehrere Stammeinlagen übernehmen. Und in Absatz 3, der Betrag der Stammeinlage kann für die einzelnen Gesellschafter verschieden bestimmt werden. Er muss in deutsche Mark durch 100 teilbar sein. Also das, was wir heute als selbstverständlich annehmen, diese 1-Euro-Geschäftsanteile, die gehen für diese alten D-Mark-Gesellschaften nicht. Da muss man dann immer aufpassen, dass man nicht aus Versehen so teilt, dass da Anteile entstehen mit einem Nennwert von nicht durch 100 teilbar. Also das ist eben das, worauf man hier 100 D-Mark teilbar, darauf muss man achten. Das haben wir tatsächlich gar nicht so selten. Ja.
Und eine solche Teilung wäre nichtig.
Solche Teilung wäre nichtig. Also das kann sich ja dann durchaus irgendwie als problematisch fortsetzen, wenn das mal so erfolgt ist, auch die entsprechenden Listen im Handelsregister aufgenommen wurden und man dann immer so weitergemacht hat. Das haben wir tatsächlich häufig. Also wenn Sie mal, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, das zum ersten Mal haben und Sie haben so eine GmbH, bei denen noch alles in D-Mark genannt ist, dann achten Sie darauf, dass Sie da auch das alte Recht anwenden, wenn es um die Teilung von Geschäftsanteilen geht. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Fall. Also wir haben diese 50.000 D-Mark Stammkapital. Wir haben den A, der hat einen so großen Geschäftsanteil mit einem Wert von 37.500 D-Mark und den will er jetzt teilen in zwei Geschäftsanteile. Einmal 25.000 D-Mark, einmal 12.500 D-Mark. Und dann wird eben so gleich in derselben Urkunde dieser neue 12.500 D-Mark Anteil an den B abgetreten. Frage, eine Liste oder zwei?
Hört sich mit Verlaub gesagt erstmal ziemlich popelig an, die Frage. Ne? Aber
genau.
Wir versprechen jetzt schon, es gibt vielleicht gegen Ende eine kleine Überraschung.
Richtig,
dass es doch vielleicht gar nicht so hundertprozentig eindeutig ist.
Sonst hätte ich natürlich auch dich nicht in den Podcast geladen, wenn es gar so popelig wäre. Hätte ich jemand anders genommen, Moritz. Keine Sorge.
Um Gottes Willen, danke dir. Aber wenn uns der Notar natürlich die Frage stellt nach der Gesellschafterliste, ist ja klar, dass wir zuerst in den 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz schauen. Ich glaube, da verrate ich jetzt nichts Neues. Wärst du so gut vielleicht einmal?
Ja klar. Paragraph 40 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 mitgewirkt, hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige spätere eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben oder mit seiner QES zu versehen, zum Handelsregister einzureichen und eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Also die Pflicht des Notars bei Veränderungen an diesen Geschäftsanteilen, die neue Liste einzureichen.
Genau, verrät uns jetzt für unsere Frage erstmal tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben aber ja natürlich die Bezugnahme unmittelbar auf den Absatz 1, Satz 1. Und wenn wir den mit einbeziehen, kommen wir der Frage ein bisschen näher.
Da heißt es, die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene oder mit einer QES versehene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen, aus welcher Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort derselben sowie die Nennbeträge und die laufenden Nummern der von einem jeden derselben übernommenen Geschäftsanteile sowie die durch den jeweiligen Nennbetrag eines Geschäftsanteils vermittelte jeweilige prozentuale Beteiligung am Stammkapital zu entnehmen sind. Kurze, genau. Verdauliche Sätze im GmbH-Gesetz.
Ja, unser Schwerpunkt liegt auf dem siebten Wort in dem Satz, also das Wort jeder, nach jeder Veränderung, das ist vom Gesetzgeber ganz bewusst so formuliert worden. Wenn man in die Gesetzesbegründung zum 40 GmbH-Gesetz schaut, dann sieht man, dass der Gesetzgeber es nämlich gerade bezwecken wollte, dass wir durch die Einstellung der Gesellschafterliste im Registerordner eine lückenlose Kette haben. Also um die Gesetzesbegründung vielleicht zu zitieren, dort heißt es, können die Gesellschafterlisten dort auch in ihrer historischen Entwicklung eingesehen werden, sodass Veränderungen transparent sind. Also das war ein ganz großes Anliegen des Gesetzgebers im Zuge des MOMIG, eben so eine lückenlose Nachvollziehung der Entwicklung der Veränderungen zu ermöglichen.
Richtig. Und jetzt ist für unsere Konstellation halt die Frage, na, wir haben das jetzt irgendwie in einer Urkunde, das sind jetzt da halt dieser Beschluss über die Teilung dieses Geschäftsanteils, der ja auch den alten Regelungen des Paragraphen 5 GmbH-Gesetz im Übrigen entspricht, weil dieser neue Anteil, der da entsteht, ja wieder im Nennbetrag durch 100 D-Mark teilbar ist, also daran würde sich hier schon gehalten und dann eben so gleich die Abtretung dieses neu geschaffenen Anteils oder dieses Anteils von dem A an den B. Wir haben also das Ganze jetzt nicht in zwei Schritten separat, dann wäre es wohl relativ klar. Also wenn wir jetzt sagen, die kommen am Montag und beurkunden die Teilung dieses Geschäftsanteils und dann kommen sie am Freitag nochmal, um die Abtretung zu machen, dann wird wohl jeder spontan sagen, klar, dann muss ich ja zwei Listen einreichen. Weil dann habe ich ja die eine Veränderung ganz klar separiert von der anderen. Unsere Besonderheit ist ja, dass wir das jetzt hier irgendwie, jetzt ich setze mal in Anführungszeichen, gleichzeitig in einer Urkunde haben. Und da stellt sich jetzt eben die Frage, wie gehe ich damit um?
Genau, also wenn ich mir den 40.1 eben jetzt so anschaue, dann kann ich als Grundsatz schon mal feststellen, jede Veränderung sozusagen bewirkt eine Liste. Aber wie du es natürlich auch schon ein bisschen implizierst, richtigerweise, ich muss schon ein bisschen genauer hinschauen und auch in der Literatur und Rechtsprechung haben sich da, sagen wir mal, Fallgruppen rausgebildet, nach denen ein bisschen zu differenzieren ist. Den ersten Bezugspunkt, den ich bilden kann, ist natürlich, wenn ich mehrere Veränderungen habe, ist nur ein Geschäftsanteil von mehreren Veränderungen betroffen oder sind es mehrere Geschäftsanteile? Wenn ich natürlich mehrere Geschäftsanteile habe, die berührt sind durch die Veränderungen und diese Veränderungen gleichzeitig wirksam werden, dann kann ich soweit ersichtlich unstrittig das Ganze in einer Liste zusammenfassen und zum Registergericht einreichen. Wenn ich mehrere Veränderungen habe, die aber nur einen Geschäftsanteil betreffen, dann muss ich differenzieren und zwar wonach? Nach dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Veränderungen. ich impliziere mal, in aller Regel wird es so sein, dass Veränderungen nicht gleichzeitig am selben Geschäftsanteil wirksam werden. Gegebenenfalls liegt auch nur eine juristische Sekunde dazwischen, aber das ist unerheblich. Wenn ich mehrere Veränderungen habe, die zeitlich nachgelagert denselben Geschäftsanteil betreffen, dann ist es auch wieder insoweit ersichtlich, wohl ganz herrschende Ansicht, dass ich mehrere Listen brauche. Für jede wirksam werdende Veränderung eine chronologische Veränderungsliste beziehungsweise eine neue Liste, die ich einreichen muss. Umgekehrt aber natürlich, wenn ich mehrere Veränderungen habe, die einen Geschäftsanteil betreffen und gleichzeitig wirksam werden, also ohne dass auch nur eine juristische Sekunde dazwischen liegt, dann besteht wieder die Möglichkeit, eben für alle Veränderungen, die denselben Geschäftsanteil betreffen, eine einheitliche Liste einzureichen, die alle gleichzeitig wirksam werdenden Veränderungen einheitlich ausweist.
Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, wie soll denn so eine Teilung und Abtretung bei so einem Geschäftsanteil gleichzeitig wirksam werden? Muss ich nicht aus gewisser Logik heraus schon sagen, ich habe zuerst die Teilung und dann die Abtretung? So würden jetzt wahrscheinlich wir beide, die wir vielleicht, das kann ich noch sagen, jüngeren Datums in den Notarstand eingetreten sind und natürlich auch entsprechend nach dem Momik sozialisiert wurden im Gesellschaftsrecht, denken, dass wir denken, naja, ist ja irgendwie klar, oder? Es geht ja gar nicht anders. Aber siehe da, das ist das Interessante auch an diesem Fall. Es gibt eine BGH-Entscheidung, die da so ein bisschen, Möglichkeiten wieder zum Leben erweckt, bei denen man vielleicht denkt, die sind doch schon lange erledigt. Angespielt wird damit auf eine BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2013, die bestimmte Regelungen des alten Rechts des GmbHG für in bestimmtem Umfang weiterhin anwendbar erklärt. Da wird angestellt auf den § 17 Absatz 1 GmbH-Gesetz alte Fassung, also auf die Rechtslage von vor dem Momik.
Genau, also wir kommen jetzt nicht drum herum, uns doch mal ein bisschen historisch reinzugraben. Wie war das denn früher mit der Teilung? Also früher, aus unserer Perspektive früher, also vor Momik sozusagen. Und du hast es schon angesprochen, da haben wir eigentlich zwei ganz zentrale Normen gehabt. Einmal den 17 Absatz 1 und einmal den 17 Absatz 6. Wärst du vielleicht so gut, uns die mal vorzulesen?
Gerne. Also wir sind im § 17 GmbH-Gesetz alte Fassung, und zwar in der Fassung vor dem 1.11.2008. Da war ich seit 2 Wochen Jurastudent. Ja, Jurastudierender. Und da galt eben noch der § 17 GmbH-Gesetz wie folgt: in § 17 Absatz 1. Die Veräußerung von Teilen eines Geschäftsanteils kann nur mit Genehmigung der Gesellschaft stattfinden. Das ist mal die Ausgangslage. Mhm. Und dann in Absatz 6. Außer dem Fall der Veräußerung und Vererbung findet eine Teilung von Geschäftsanteilen nicht statt. Also was man damals eben nicht zugelassen hatte, war die sogenannte Vorratsteilung. Also dieser Befund, den wir heute als selbstverständlich empfinden, dass ein Gesellschafter Inhaber mehrerer Geschäftsanteile ist. Das ging eben vor dem Momik noch nicht. In § 6 Satz 2 ging es dann weiter, sie kann im Gesellschaftsvertrag auch für diese Fälle ausgeschlossen werden. Also man konnte sogar im Gesellschaftsvertrag noch strenger sein, was die Teilbarkeit von Geschäftsanteilen angeht. Das heißt, nach dem alten Recht wäre eine Teilung eines Geschäftsanteils sowieso nur möglich gewesen oder zulässig gewesen im Zusammenhang mit einer Veräußerung. Das heißt, ich hätte nach dem alten GmbHG, wenn ich Inhaber eines Geschäftsanteils mit einem Nennwert von 37.500 D-Mark gewesen wäre und dir einen Teil dieses Anteils hätte abtreten wollen, wäre die Teilung quasi in der gleichen juristischen Sekunde oder logischerweise mit der Abtretung an dich erst erfolgt. Also so war die Regelung eben vor Inkrafttreten des Momiks, weil wir eben dieses grundsätzliche Teilungsverbots und auch das Verbot der Vorratsteilung hatten.
Genau, also nach alter Rechtslage war es letztlich so, du hast ja schon gesagt, eben Verbot der Vorratsteilung, sondern letztlich Möglichkeit der Teilung nur durch die Abtretung selbst. Und die habe ich nach altem Recht sozusagen bewirkt durch einen Gesellschafterbeschluss, wie wir es auch heute immer noch kennen, mit § 46 Nummer 4 GmbH-Gesetz und einer entsprechenden empfangsbedürftigen Erklärung des Geschäftsführers gegenüber dem Veräußerer oder Erwerber im Außenverhältnis. Erst durch diesen Zweiakt sozusagen ist dann auch diese Teilabtretung wirksam geworden. Also mit anderen Worten, die Teilung und die Abtretung waren eben eine Geschäftseinheit, die waren untrennbar miteinander verbunden, und dementsprechend ist auch die Conclusio, die du gezogen hast, absolut richtig. Und zwar nach dieser Dogmatik vor Momik war es also nicht irgendwie ein Teilungsbeschluss, der die Teilung herbeigeführt hat, die Teilung war auch eigenständig eben gar nicht möglich, sondern der Beschluss selbst war umstritten, aber wohl herrschende Ansicht, Wirksamkeitsvoraussetzung im Innenverhältnis für die Abtretung des Anteils selbst, durch den die Teilung dann erst bewirkt worden ist und in der Konsequenz sozusagen eine einheitlich eintretende Veränderung am Gesellschaftsanteil, für die ich auch vor MOMIG dann eben nur eine Liste einreichen musste.
Also wenn wir uns den Fall vor MOMIG vorstellen, wäre es ganz klar. Dann wäre eben die Teilung und die Abtretung wären uno acto erfolgt und dann hätte ich das Ganze gleichzeitig gehabt im Sinne dieser Frage, wie viele Listen ich da jetzt einreichen muss. Diese Veränderungen an diesem Geschäftsanteil, die wären gleichzeitig erfolgt. Die Teilung und die Abtretung, also der Erwerb durch den Erwerber, diese Veränderungen wären gleichzeitig erfolgt.
Und jetzt kann man sagen, der 17 GmbH-Gesetz, den sucht man vergeblich in dieser Fassung.
Den gibt's nicht mehr, ja. Mhm.
Das Einzige, was uns erhalten geblieben ist, ist der 46 Nummer 4 GmbH-Gesetz, also quasi eben noch diese Verankerung der Beschlussfassung über die Teilung. Aus dieser Fortexistenz des 46 Nummer 4 leitet man grundsätzlich ab, dass sich die Dogmatik der Teilung natürlich auch geändert hat. Also die Vorratsteilung ist inzwischen anerkannt. Der Teilungsbeschluss sozusagen als Innenakt bewirkt konstitutiv die Teilung des Geschäftsanteils, ohne dass es hier irgendwie in einer untrennbar miteinander verknüpften Einheit zu einer Abtretung stehen müsste.
Das ist ja das, was wir auch selbstverständlich heute alle machen. Wir beurkunden halt den Gesellschafterbeschluss über die Teilung des Geschäftsanteils und dann wird halt anschließend die Liste eingereicht, weil damit ist die Teilung wirksam.
Ich gehe auch davon aus, dass das der Regelfall sein dürfte, genau.
Das wirst du bald in deiner Praxis ja dann sehen, ob du das da auch so wiederfindest oder ob du das dann auch so machst. Aber jetzt haben wir natürlich im Grunde mal so diese historische Rechtslage. So war es halt vor dem 1.11.2008 und jetzt haben wir heute die neue Rechtslage und da wird man sich denken, naja, okay, wenn der das jetzt heute so beurkundet hat, ist ja klar, dass das zwei nacheinander erfolgende Akte waren, die jetzt nicht uno acto gleichzeitig erfolgt sind. Also es ist nicht so, dass dieser Geschäftsanteil erst geteilt wurde mit Wirksamwerden dieser Abtretung, sondern der war schon mit dem Wirksamwerden dieses Gesellschafterbeschlusses über die Abtretung entsprechend wirksam, diese Teilung des Geschäfts, also diese Aufteilung des Geschäftsanteils.
Genau, und jetzt kommt der BGH. Jetzt kommt der BGH durch die Tür. Also Stand jetzt wären wir eigentlich am Ende und würden sagen, naja gut, Rechtslage vor MOMIG gilt nicht mehr, 17 GmbH-Gesetz ist abgeschaffen. Die Rechtslage nach dem MOMIG ist relativ klar, wir brauchen zwei Listen. Und dann die angekündigte Entscheidung aus dem Jahr 2013. Aber und die möchte ich einfach vielleicht mal ganz kurz zitieren, was der BGH an der Stelle in der Entscheidung verlautbart. Und zwar stellt er fest, wie folgt: Da der Gesetzgeber mit der Streichung des § 17 GmbH-Gesetz die Teilung freigeben, also erleichtern und nicht erschweren wollte, ist die Durchführung einer Teilung entsprechend dem gestrichenen § 17 GmbH-Gesetz durch Veräußerung mit Zustimmung der Gesellschafter, soweit der Gesellschaftsvertrag keine gegenteilige Regelung enthält, weiterhin möglich.
Aha, also weiter Geltung von § 17 GmbHG-Gesetz, obwohl er nicht mehr im Gesetz steht.
Das heißt, die früher praktizierte Teilabtretung, eben mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung im Innenverhältnis, scheint nach BGH, auch nach MOMIG, weiterhin möglich zu sein.
Das heißt, ich habe jetzt beide Möglichkeiten. Es kann jetzt sein, dass ich den Geschäftsanteil erst teile und dann den neu entstandenen Geschäftsanteil abtrete. Es kann aber auch sein, dass ich die Teilung des Geschäftsanteils erst mit der Abtretung herbeiführe. Also es kann uno acto erfolgt sein, es kann aber auch in zwei Akten erfolgt sein.
Genau, und deswegen ist die Antwort auf die Frage des Notars tatsächlich von unserer Seite gewesen: Wir wissen gar nicht, ob ein oder zwei Listen eingereicht werden müssen. Es ist nämlich tatsächlich Stand heute beides möglich.
Beides möglich. Wahrscheinlich hat der Notar das so gestaltet, wie wir beide das auch gestalten würden, dass er nämlich sagt, es wird halt erst der Gesellschafterbeschluss gefasst und der ist dann wirksam und damit soll diese Teilung eintreten und im Nachgang wird dann eben dieser neu geschaffene Anteil da abgetreten. Aber es kommt natürlich auf den Willen der Beteiligten an, auf die Formulierungen in der Urkunde, die uns jetzt hier nicht mitgeteilt waren, die wir deswegen auch nicht genauer begutachten konnten.
Genau, gehe ich auch ganz stark von aus, keine Frage. Mich würde es tatsächlich doch mal sehr interessieren, ob die Praxis sich dem so bewusst ist, was der BGH da entschieden hat und ob es vielleicht sogar Kollegen gibt, die diese Rechtsprechung heranziehen und immer noch mit der alten Form der Teilabtretung arbeiten heutzutage. Also wenn dem so ist, gerne in den Shownotes mal Bezug nehmen.
Stopp, die Kommentarfunktion habe ich ausgeschaltet.
dann per E-Mail selbstverständlich.
Per E-Mail als D&I, genau. Bei der Kommentarfunktion habe ich dann noch gedacht, ich hatte am Anfang, war die mal aktiviert, dann habe ich da so ein paar Anfragen bekommen, dachte ich mir, wenn ich jetzt auch noch anfange, als D&E-Geschäftsführer auf Kommentare bei Spotify und bei Apple zu antworten, dann werde ich nicht mehr fertig. Deswegen ist es jetzt so, muss ich aber händisch bei jeder Folge, die ich hochlade, machen. Und ich habe immer Sorge, dass ich mal verpasse. Wenn ich es mal irgendwann vergesse, dann kriege ich da auch manchmal so ein, zwei Kommentare da irgendwie dazu. Deswegen bitte keine Diskussionen in irgendwelchen Shownotes anfangen, sondern wenden Sie sich über die üblichen Kanäle an uns, wenn Sie dazu eine Anmerkung machen wollen. Freuen wir uns natürlich in der Sache sehr darüber, das ist ganz klar.
Da bin ich ins Fettnäpfchen getapft jetzt.
Ne? Ja, kein Problem. Ich kann dir ja nichts mehr tun, du wirst ja bald Notar. Also insofern fühl dich wohl und fühl dich sicher. Gut, jetzt muss man dann an der Stelle sagen, okay, wir wissen es nicht genau, es kann beides sein. Es kann also sein, dass diese Teilung uno acto mit der Abtretung erfolgt ist. Dann werden wir nach der Dogmatik der Gesellschafterliste dabei, dass wir sagen, da muss ich auch nur eine Liste einreichen. Wenn wir nach dem, was uns beiden jetzt wahrscheinlich näher liegen würde, davon ausgehen, das waren zwei Akte, dann muss ich halt zwei Listen einreichen, nämlich einmal die Liste, aus der sich die Teilung des Geschäftsanteils ergibt. Da steht dann drin, der A als Inhaber dieses Geschäftsanteils Nummer 3 mit 25.000 D-Mark und als Inhaber des Geschäftsanteils Nummer 4 mit 12.500 D-Mark, dann in der Veränderungsspalte eben aufgrund Teilungsbeschluss vom zur Urkunde so und so. Und dann eben anschließend die Abtretungsliste, aus der sich dann eben ergibt, dass der Geschäftsanteil Nummer 4 jetzt dem B gehört, eben aufgrund Abtretung mit Urkunde vom so und so vielten und so weiter. Das können Sie ja aus Ihrer notariellen Praxis, wie diese Listen dann aussehen. Die Frage, die sich jetzt noch stellt für die Praxis ist, wie mache ich das denn, wenn ich sozusagen in einer Urkunde zwei Veränderungen an so einem Geschäftsanteil bewerkstelligt habe? Kann ich die dann einfach gleichzeitig in einer Anmeldung ans Handelsregister schicken oder sollte ich da was beachten?
Genau, also das war tatsächlich auch vom anfragenden Notar herangetragen. Er meinte, er würde sich schwer tun, auch zwei Listen hier überhaupt zu erstellen. Worauf spielt er ab? Natürlich konkret auf die Notarbescheinigung, die er versieht. Wo verorten wir das Ganze? Also unproblematisch ist natürlich die erste Liste, ich nenne sie jetzt mal Teilungsliste, wie du sie beschrieben hast. Die kann ich natürlich ohne jetzt weitere Besonderheiten beim Register einreichen. Wenn ich es beurkundet habe, eben der Notar. Theoretisch ist es natürlich aber auch denkbar, dass dieser Teilungsbeschluss rein privatschriftlich gefasst wird. Er ist ja nicht beurkundungsbedürftig. In dem Fall würde natürlich der Geschäftsführer entsprechend 40.1 die Liste zum Register einreichen. Problematischer ist die zweite Liste, also diese Abtretungsliste letztlich. Warum ist die problematisch? Schauen wir vielleicht doch nochmal in den 40 Absatz 2 kurz rein, wie die Notarbescheinigung formuliert sein muss.
Der 40 Absatz 2 Satz 2 sagt uns, die Liste muss mit der Bescheinigung des Notars versehen sein, dass die geänderten Eintragungen den Veränderungen entsprechen, an denen er mitgewirkt hat, und die übrigen Eintragungen mit dem Inhalt der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste übereinstimmen. Und das Problem, das wir jetzt haben, ist bei dieser zweiten Liste, also bei dieser Abtretungsliste, kann ja der Notar noch nicht auf die Teilungsliste Bezug nehmen, weil die Teilung, also zumindest nach dieser, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem er diese Bescheinigung errichtet, ja diese Teilungsliste noch nicht im Handelsregister aufgenommen ist. Das heißt, er müsste ja Bezug nehmen auf eine Liste, die noch nicht im Handelsregister ist.
Genau, also wenn man es sehr formal juristisch jetzt betrachtet, kann man sich natürlich dem Vorwurf aussetzen, dass man eine falsche Bescheinigung abgibt, weil man natürlich Bezug nimmt auf eine Liste, die aber eben noch nicht die zuletzt im Handelsregister aufgenommene ist, für den Fall, dass sich beide Listen gleichzeitig beim Register einreiche. Was man aber natürlich immer nicht vergessen darf, sind natürlich, sagen wir mal, oder ist das Gebot, schon unverzüglich diese Liste einzureichen, da damit natürlich auch entsprechende Rechtsfolgen verbunden sind. Wir denken jetzt beispielsweise an 16.1 GmbH-Gesetz, sodass natürlich Verzögerungen bei der Einreichung bestmöglichst zu vermeiden sind. Und aus diesem Grund halten wir es auch nach wie vor für zulässig, dass es durchaus möglich ist, beide Listen hier gleichzeitig beim Register einzureichen, wenn man soweit eben dem Registergericht die Anweisung auch erteilt, diese beiden Listen in eben einer vorgegebenen chronologischen Reihenfolge auch in den Registerordner aufzunehmen. Wiederum eben versetzt um eine juristische Sekunde sozusagen. Wenn dem so ist, dann ist nämlich eigentlich die richtige Bezugnahme am Ende des Tages trotzdem gleichwohl sichergestellt.
Also, wenn man dann in den Registerordner reinschaut, dann sieht man ja, okay, also da ist jetzt eben dann die zweite Liste, die Abtretungsliste, die passt dann inhaltlich zur davor irgendwie aufgenommenen Teilungsliste. Also diese Anweisung oder diese Bitte eben an das Registergericht, diese beiden Listen, die jetzt übermittelt werden, in einer bestimmten Reihenfolge einzustellen, damit es dann entsprechend aus sich heraus Sinn ergibt. Okay, also du hast vorhin den 16 GmbH-Gesetz noch angesprochen, natürlich in der Praxis leidlich bekannt. Ich lese ihn trotzdem nochmal vor, weil das ist ja eigentlich der materiellrechtliche Grund, warum die Liste so wichtig ist. Da heißt es, im Verhältnis zur Gesellschaft gilt im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste eingetragen ist. Also dieses Verhältnis zur Gesellschaft, wer ist Gesellschafter, dafür muss ich eben in der Liste stehen. Materiellrechtlich wird die Abtretung natürlich wirksam unabhängig von dieser Liste. Das heißt, im Verhältnis zum Veräußerer ist der Geschäftsanteil dann übergegangen. Aber wenn ich eben sage, ich bin jetzt Gesellschafter und ich will jetzt hier gegenüber der Gesellschaft meine Rechte ausüben, dann kommt es eben doch darauf an, ob ich in der Liste stehe oder nicht. Also das wird manchmal in der Praxis, haben wir so auch den Eindruck aus den Anfragen, die wir kriegen, ein bisschen aus dem Blick verloren, wie wichtig da die Liste ist. Und das spricht so ein bisschen dagegen, dass man jetzt einfach sagt, naja, ich mache halt zwei Listen und ich warte halt ein paar Tage, ich reiche halt erst die eine ein. Wenn die aufgenommen ist, reiche ich halt die zweite ein, weil ich dann hier halt ein bisschen diese Rechtswirkungen des Paragraphen 16 GmbH-Gesetz hinausschiebe.
Genau.
Das spricht da dagegen. Okay, ja, wunderbar. Also lieber Moritz, ganz herzlichen Dank. Wir waren jetzt natürlich heute schon geübt, weil wir die Folge schon mal aufgenommen haben. Trotzdem immer interessant, wenn man so merkt, okay, was hat man sich gemerkt seit dem letzten Mal, was kann man vielleicht
gefühlt ad hoc reproduzieren. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Ich glaube, sie war bei der ersten Aufnahme trotzdem etwas anders. Ich fand sie fast besser trotzdem heute.
Ja. Das ist doch schön, wenn du es andersrum gesagt hättest, dann wäre auch interessant gewesen. Aber ich denke auch, wir sind jetzt gut durchgekommen. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt nichts, wo man in der Praxis, glaube ich, sich groß Sorgen machen muss. Man kann sicherlich dann da einfach davon ausgehen, das sind zwei Akte, man reicht zwei Listen ein, dann muss man sich halt praktisch darum kümmern, dass diese beiden Listen halt in richtigen Reihenfolge beim Registergericht eingestellt werden, aufgenommen werden, aber das kann man ja mit dem zuständigen Registergericht dann gegebenenfalls auch vorab klären, was da jetzt passiert, dass man jetzt zwei Listen einreicht und in welcher Reihenfolge die dann da aufgenommen werden müssen. Aber man kann sich schon merken, wenn man den Fall das nächste Mal hat, das ist ja nicht so selten, dass es eben aufgrund dieser alten BGH-Entscheidung auch noch möglich wäre, diese Teilung des Geschäftsanteils eben erst durch die Abtretung selbst herbeizuführen. Das ist ja dann dogmatisch doch was anderes als diese Teilung schon mit Wirksamwerden des Gesellschafterbeschlusses und entsprechender Abtretung dann in einem zweiten Akt. Und vielleicht ist es auch ein Anlass, mal die entsprechenden Muster sich anzugucken und da so mal reinzuschauen, wie ist denn das eigentlich bei mir geregelt, wenn es mal darauf ankäme, wie wird man denn meine Urkunde auslegen, wie wird man es denn verstehen, nach welchem Modus gehe ich denn hier eigentlich vor? Okay. Ja, lieber Moritz, ganz herzlichen Dank nochmal. Also sowohl für die Erstellung dieses Gutachtens, das Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens auch als Internetgutachten auf unserer Homepage d.i Online Plus abrufen können. Es hat die Dokumentennummer 216405, ist von Ende letzten Jahres, also auch ganz aktuell, was so die zitierte Kommentarliteratur und dergleichen angeht. Gibt nochmal die Nummer durch, 216405. Da können Sie nochmal die Schriftfassung lesen. Die dreht noch ein, zwei Schlaufen mehr, als wir es jetzt hier im Podcast gemacht haben, aber das soll für heute dann soweit genügen. Ja.
Ganz herzlichen Dank dir, Andreas.
Alles klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß in der Praxis und bis zum nächsten Mal.